Guten Morgen. Wenn ich an Liebe denke, denke ich an einen Tisch. Einige von euch werden sich sicher an diesen Satz erinnern, den ich im Herbst hier an dieser Stelle als Motto über meine Predigt gestellt hatte. Und ich dachte mir, das ist doch eine tolle Sache. Mach doch eine Serie daraus mit dem Titel "Woran ich denke, wenn". Heute also Episode 2 der Staffel mit dem Titel "Wenn ich an Gott denke, denke ich, ja, woran denke ich denn da? Woran denkst du da?" Nehmen wir uns ruhig noch einen Augenblick Zeit, bevor ich meinen Gedanken aus- und weiterführe. Wir haben ja da eine ganze Menge gesammelt. Lasst das doch nochmal auf euch wirken. Da sind so viele Gegensätze drin. Zorn und Freude. Vater, Löwe. Humor, Power. Geduld. Vor einigen Jahren hat hier an dieser Stelle jemand eine ziemlich steile Aussage gemacht. Jetzt bräuchten wir tatsächlich die nächste Folie. Warten wir einen Augenblick drauf. Gott. Vier Buchstaben. Und diese vier Buchstaben sind eigentlich eine Abkürzung und stehen für guter Opa, total taub. Gott. Viele Menschen meinen, es gibt ihn nicht. Und wenn es ihn gäbe, dann ignoriert er uns Menschen. Er ignoriert das Elend, die Krankheiten, den Tod. Und wenn man auch noch so intensiv betet, ja, zu ihm schreit vor Schmerz und Frustration, er hört nicht. Wenn es ihn wirklich gibt, dann gibt er sich zumindest alle Mühe, sich zu verstecken. Guter Opa, Relikt aus alter Zeit, zahnlos, kraftlos und total taub, ignorant, zurückgezogen, ohne Einfluss, die Geschicke der Welt oder zumindest meine eigenen zu beeinflussen. Kennst du diesen Gedanken? Wenn wir an Gott denken, denken wir an einen Tattergreis ohne Saft und Kraft. Guter Opa, total taub. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Frisches Brot hat eine Faszination. Als Kind wurde ich manchmal zum Einkaufen geschickt und sollte auch Brot kaufen. Und ich weiß noch, wie auf dem Nachhauseweg der Duft in meine Nase stieg und ich nicht widerstehen konnte, mir ein Stück von der einen Seite von der Kante abzubrechen und in den Mund zu schieben. Und weil das frische Brot so lecker war, habe ich noch ein Stück genascht. Und noch ein bisschen. Und als ich dann zu Hause war, hatte das eine Ende von dem Brot ein richtiges Loch. Und ich wurde ausgeschimpft. Seit einiger Zeit backen wir wieder unser Brot selbst. Das heißt, meine Frau backt. Und wenn der Brotgeruch aus dem Ofen durchs Haus zieht, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Brot mit einer kräftigen Kruste, mit leckeren Gewürzen wie Anis, Fenchel, Kümmel oder Koriander, oft mit ganzen Haselnusskernen oder Walnüssen im Teig, gerne auch Sonnenblumen oder Kürbiskerne. Und wenn es dann soeben abgekühlt ist, fange ich oft an, wieder zu naschen. Nein, ich bohre kein Loch mehr hinein. Meine Frau würde mir auch was auf die Finger geben. Aber ich schneide mir eine Scheibe frisches Brot ab und bespreche sie ausgiebig mit Butter. Übrigens, gute Butter, keine Margarine. Streue ein wenig Salz drauf und beiße hinein. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Brot ist Leben. Und auch wenn es in der Bibel heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber ohne Brot stirbt er. Brot spendet Lebenskraft. Brot ist Leben. Die karge Ration Brot in den KZs der Nazis wurde gehütet wie ein Schatz. Und so mancher hat nur überlebt, weil ein anderer das Brot im wahrsten Sinne des Wortes mit ihm geteilt hat. Brot, so habe ich gelesen, heißt auf ägyptisch-arabisch Aish, was wörtlich übersetzt auch Leben heißt. Die Erfindung des Brotes war ein wichtiger Schritt für die Menschheit, sich unabhängig vom wechselnden Wachstum der Jahreszeiten oder vom Zufall des Jagdglückes zu machen. Als die ersten Menschen sesshaft wurden, wurden sie Ackerbauern, um Korn anzubauen und zu ernten. Denn das Korn war lange haltbar und konnte zu Brot verarbeitet werden. Seitdem war Nahrung verfügbar, wann immer sie gebraucht wurde. In allen Kulturen kennen und essen Menschen Brot. Und wenn Jesus Christus davon spricht, ich bin das Brot des Lebens, dann benutzt er ein Bild, das in allen Kulturen verstanden werden kann, als ich bin lebensnotwendig. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Ich bin darauf gekommen, weil frisches Brot auch in einer Geschichte eine zentrale Rolle spielt, die ich gerne mit euch näher betrachten möchte. Da liegt einer erschöpft unter einem Busch. Gott, ich kann nicht mehr, ruft er. Lass mich sterben. Eines Tages wird es ohnehin passieren, also warum nicht jetzt? Was war passiert? Ihr könnt die dramatische Geschichte nachlesen im ersten Buch der Könige in den Kapiteln 18 und 19. Vor wenigen Tagen war dieser Mann noch voller Energie, war im buchstäblichen Sinn Feuer und Flamme für die Sache Gottes gewesen. Und dann packt ihn die nackte Angst und er flieht panisch mehrere hundert Kilometer, bis er entkräftet zusammenbricht. Ich kann nicht mehr, Gott. Lass mich sterben, waren seine Worte, ehe er vor Erschöpfung einschläft. Und dann lesen wir in 1. Könige 19, plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, wie dieses hier, und einen Krug Wasser. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Anstatt seinen Wunsch nach dem Tod zu erfüllen, schickt Gott einen Beauftragten. Die Bibel nennt solche Engel mit Brot. Ein duftendes Fladenbrot und einen Krug Wasser. Gott braucht kein Menschenopfer, auch nicht unser eigenes. Ganz im Gegenteil. Immer wieder lesen wir in der Bibel davon, dass Gott will, dass sich Menschen versorgt wissen. Und deswegen, wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Elia steckt ganz tief drin in der Depression und erfährt Zuwendung, Versorgung. Ich möchte hier mal kurz anhalten und diese Szene beleuchten. Wir sehen den Mann Gottes, der gebrannt hat für seinen Auftrag, der Gottes Wirken nicht nur verkündet hat, sondern auch durch Taten untermauert. Elia folgte Gottes Ruf und Gebot und hat sich leidenschaftlich für seine Überzeugungen eingesetzt, allen Widerständen zum Trotz. Kennst du das? Hast du auch schon mal diesen Ruf vernommen? Hast eine Entscheidung getroffen? Entscheidung, dem lebendigen Gott nachzufolgen? Hast dich eingesetzt, allem Spott und Kopfschütteln deiner Umgebung zum Trotz? Hast dich für Gott eingesetzt und bist jetzt müde geworden? Kennst du das? Du warst dir so sicher, dass dein Ruf echt war, dass du Gottes Reden in deinem Leben gehört hast und hast dich ihm anvertraut und zur Verfügung gestellt und hast kleine Wunder erlebt und fühlst dich bestätigt und auf dem richtigen Weg, aber irgendwann blieben die Wunder aus. Und jetzt bist du erschöpft und liegst am Boden. Ich kenne viele, denen es genau so geht. Nein, nicht alle wollen sterben, aber sie verfallen in eine tiefe geistliche Depression. Und wenn wir uns umsehen und sehen, was alles nicht in Ordnung ist und wie ohnmächtig auch Christen den Mächten und Gewaltigen dieser Welt ausgeliefert sind, dann können wir Elia nachfühlen. Dann ist uns alles ziemlich egal. Dann geben wir auf. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Denn in solchen Zeiten ist es gut, dass wir nicht allein sind. dann ist die Zeit gekommen für die Engel unter uns, die, die uns kräftigen, nicht mit gut gemeinten Worten, sondern mit Brot und Wasser. Nicht raffinierte Küche ist angesagt, sondern lebensnotwendige Grundnahrung. Tolles Wort. Nahrung, die Lebensnot wendet. Steh auf und iss. Ich höre dir zu. Ich bete für dich. Ich bete mit dir. Ich weine, trauere mit dir. Ich putze für dich. Ich begleite dich bei einem schweren Gang. Du musst nichts erklären, dich nicht rechtfertigen. Du musst keine Haltung bewahren, keine Leistung erbringen. Darfst reden oder schweigen, wimmern oder schreien. Ich bin da. Ich halte deine Hand oder deinen Kopf. Ich bringe dir Brot und Wasser. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Ich schenke dir Zeit, Aufmerksamkeit, Liebe. Ich bin dein Engel in diesem Moment. Ich habe lange Zeit in dieser Geschichte immer nur auf Elia geachtet. Aber da ist ja noch diese zweite Person, der Engel. Ich will nicht spekulieren, es steht da weiter nichts. Nichts von Flügeln und weißem Gewand und Lichtgestalt. Da steht nur etwas von Berührung und Brot. Und den Worten, steh auf und iss. Und dann lesen wir weiter. Er, Elia, aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Gott lässt nicht locker. Er schickt Elia Schlaf und Nahrung, bis er wieder zu Kräften kommt. Und dann macht Elia sich auf, um den Horeb, den Berg der Gotteserscheinung, aufzusuchen. 40 Tage und Nächte muss er dafür wandern. Moment mal. Wo soll er hin? Ich musste das für mich mal genauer untersuchen und möchte das Ergebnis gerne mit euch teilen und habe deswegen eine Landkarte mitgebracht. Also damit wir mal einen Eindruck von den Entfernungen bekommen. Elia hatte hier im Norden Berg Karmel, den gibt es übrigens heute noch, ein Brandopferwunder erlebt. Das wird uns in 1. Könige 18 sehr eingehend beschrieben. Wie gesagt, lest es mal nach. Daraufhin wurden auf seinen Befehl einige 100 Priester des Baalkultes, die damals regierende Königin Isebel eingeführt hatte, auf seinen Befehl, Elias Befehl, ihn umgebracht. Als Isebel davon hörte, sprach sie wiederum das Todesurteil über Elia, der daraufhin nach Beersheba, gibt's heute auch noch, im Süden von Judäa floh. Das sind circa 200 Kilometer. Ein guter Fußgänger schafft rund 40 Kilometer am Tag. Also brauchte Elia 5 Tage. Voller Panik aufgrund des Todesurteils hat das vielleicht auch schon in 4 Tagen geschafft. Dann ging er noch einen Tag weiter in die Wüste, hier unten. Da wird er ungefähr da gewesen sein und da fand er diesen Ginsterstrauch, unter den er sich gelegt hat und wo unsere Geschichte, die ich heute gelesen habe, beginnt. Wenn er also von hier 40 Tage und 40 Nächte wandert und diesmal sogar mehr als 40 Kilometer, denn er wandert ja auch nachts, zurücklegt, dann könnte er in 40 Tag- und Nachtschichten folglich mehr als 2000 Kilometer gelaufen und folglich bis zu einem beliebigen Punkt auf dieser Kreislinie der Äußeren gekommen sein. Doll, ne? Der Berg Horeb. Der Berg, auf dem Gott dem Mose erschienen ist und ihm die Gesetzestafeln gegeben hat, liegt nach heutigen Erkenntnissen wahrscheinlich irgendwo da. Das sind von Elias Wüstenstandort wiederum etwa 200 bis 250 Kilometer. Selbst unter den erschwerten Bedingungen einer Wüstenwanderung, also eine Fußreise von etwa 8 bis 10 Tagen, ist Elia zickzack oder Schlangenlinien gelaufen oder immer wieder tagelang in irgendwelche Sackgassen wie bei einer Schnitzeljagd? Oder lügt die Bibel? Nein, beides nicht. Wir müssen uns nur von dem Gedanken freimachen, dass die Bibel eine historisch-wissenschaftliche Doktorarbeit der Neuzeit ist. Den Autoren. Ja, die Bibel ist eine ganze Bibliothek von Büchern unterschiedlichster Autoren, Mehrzahl. Der Bibel, den Autoren, geht es nicht in erster Linie um wissenschaftliche Präzision, sondern um lebensnahe und zur Nachahmung taugliche Belehrung der Leserschaft. Und 40 Tage und 40 Nächte war ein Begriff, mit dem alle damaligen Leser etwas anfangen konnten, denn es war eine besondere, eine heilige Zahl. Im Internet fand ich folgenden Artikel dazu. Für Theologen steht die Zahl 40 für einen Zeitraum, der zu Buße und Besinnung auffordert, der Wende und Neubeginn ermöglicht. Sie wird gebildet aus dem Produkt von 4 und 10. Die 4 steht dabei üblicherweise für das weltumspannende, irdische und vergängliche. Sie symbolisiert die 4 Himmelsrichtungen, die 4 antiken Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft, die 4 Lebensphasen Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter und die menschlichen Temperamente. Die 10 gilt als Zahl des in sich vollendeten Ganzen. Sie ist die Summe der ersten 4 Ziffern, 1 plus 2 plus 3 plus 4, bezeichnet die Zahl der Finger und gilt als Symbol des Kreises. Sie dokumentiert ihren ganzheitlichen Anspruch nicht zuletzt in der biblischen Zahl der 10 Gebote. Wenn Elia 40 Tage und Nächte zum Horeb wandert, 40 Tage und Nächte dauerte die Sintflut, der Noah durch die Arche entkam. 40 Tage war Mose auf dem Berg, um die Gesetzestafeln in Empfang zu nehmen. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus 40 Tage und Nächte fastet. Und zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt liegen ebenfalls 40 Tage. Also, wenn Elia 40 Tage und Nächte zum Horeb wandert, dann heißt das, er wandert zum Horeb, um sich neu zu besinnen. Eine Zeit der Buße einzulegen. Möglicherweise hat er sogar gefastet, um den Kopf wieder klar zu bekommen. 40 Tage und Nächte wollen nicht in Minuten und Sekunden umgerechnet werden, sondern bezeichnen den Zeitraum, den es braucht, um wieder ganz zu sich zu kommen. Eine Umkehr zu vollziehen, eine Neuausrichtung vorzunehmen. Und dann hat auch Elia auf dem Horeb eine wirklich einmalige Gottesbegegnung. Wir lesen, dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Und dann bricht es aus ihm heraus. Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir noch nach dem Leben. Gott, du weißt es doch, was mir passiert ist. Du hattest mich doch beauftragt und dich wahrhaft lebendig gezeigt und ich habe dich verkündigt und den Regen zurückgehalten und dann zu deiner Zeit geschickt. Du hast Feuer vom Himmel fallen lassen und deine göttliche Macht allen gezeigt. Was habe ich alles in deinem Auftrag getan? Mich mit den Mächtigen angelegt und ich bin voll ins Risiko gegangen. Und das Ende vom Lied war die Ankündigung, dass ich hingerichtet werden soll. Nix Bekehrung, nix Buße bei den anderen, nix Sack und Asche. Ich soll umgebracht werden. Was soll das alles? Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Wow. Da erlebt Elia noch einmal das ganze Arsenal seiner bisherigen Gotteserfahrung. Mit so einem richtigen Wumms, mit Feuer und Sturm und Erdbeben, als gerate die Welt um ihn herum aus den Fugen. Alle Naturgewalten, die in allen Kulturen und Völkern ja den Gottheiten zugeschrieben wurden, toben um ihn her. Und er macht die Erfahrung, das ist gar nicht Gott. Gott schickt den Sturm, aber er ist es nicht selbst. Er erzeugt ein Erdbeben, aber er ist nicht die Gewalt. Gott schickt das Feuer, aber er ist nicht darin. Gott ist ein leises Säuseln, ein sanfter Hauch. Nicht Grobheit, sondern Zartheit. Nicht Gewalt und Knechtschaft, sondern Liebe. Nicht haben wollen, sondern geben können. Nicht Ausbeutung, sondern Versorgung. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Das Brot, von dem wir alle leben. Ach ja, hatte ich schon erwähnt, dass Aish in Ägypten eine Doppelbedeutung hat? Brot und Leben? Vor einiger Zeit habe ich noch von einer bedeutungsvollen Verknüpfung erfahren. Brot heißt auf Hebräisch Lechem. Und das Wort für Haus oder Ort, Platz ist Beit. Wir finden das Brot im Haus des Brotes, im Beit Lechem. Eingedeutscht Bethlehem. In Beit Lechem wurde Jesus Christus geboren. Im Johannesevangelium lesen wir von ihm in Kapitel 6, die Verse 48 bis 51, da sagt er von sich: Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Das Brot, das von Gott gekommen ist. Nicht zur kurzfristigen Kräftigung überbracht von einem Engel, sondern in Ewigkeit wirksam. Für alle. Für immer. In diesen Tagen feiern Menschen jüdischen Glaubens das Pessachfest. Wir sagen dazu ja meist Passa. Das Fest des Brotbrechens. In Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Unterdrückung. Und erwachsen aus dieser Tradition feiern wir Christen das Abendmahl, wie letzten Sonntag hier, mit Brot, um uns an Jesus und seinen Opfertod zu erinnern. Wie oft hat Jesus mit seinen Jüngern und anderen Menschen das Brot geteilt? Es war offenbar so eindrucksvoll, dass die Jünger in Emmaus den Auferstandenen daran erkannt haben, nicht an seinen gediegenen theologischen Auslegungen auf dem Weg, sondern an der Art und Weise, wie er mit ihnen am Tisch saß und dann das Brot brach. Da erkannten sie ihn. Wenn ich an Gott denke, denke ich an frisches Brot. Amen.